Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich möchte heute abschließen in dieser Serie, wo es darum geht, zur Ruhe kommen. Und bevor ich reinstarte in das heutige Thema, gibt es einen kurzen Rückblick. Also es ist eben Teil 4 von 4, genau. Wir rechnen jetzt nicht um eins. Und die ersten zwei Teile, 1, 2, da ging es um Zeit in erster Linie. Zeit für Gott nehmen und Zeit aber auch nehmen für Ruhe. Also wenn du den zweiten Teil nicht gehört hast, da ging es um den Sabbat, hör dir das unbedingt an. Es ist wirklich eine Herausforderung, aber ich glaube auch ein Segen. Und dann das dritte, der dritte Teil war vor zwei Wochen. Und da möchte ich ein bisschen mehr noch dazu sagen, damit wir da anknüpfen können heute, weil heute geht es mit dem Text, den wir da begonnen haben, weiter. Und bei Teil 3, da ging es darum, dass Jesus uns davor gewarnt hat, dass wir uns Schätze sammeln hier auf Erden. Er sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie nicht von Rost und Motten zerfressen werden und Diebe sie stehlen. Und was Jesus damit sagen will, Leute, lasst euch nicht von den Dingen, die hier so präsent sind, ablenken vom Wesentlichen, mir nachzufolgen und mir zu dienen. Also das ist so diese Sache, die wir angesehen haben. Und vielleicht kann sich noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, uns muss bewusst sein, dass alle Dinge, die wir haben, wenn wir anhäufen, jede Sache, die du hast, kostet dich nicht nur Geld, sondern es kostet dich Zeit. Zeit, es anzuschaffen, Zeit, es zu reparieren oder in Ordnung zu halten, Zeit, es zu lagern, irgendwo abzulegen, Zeit, es dann vielleicht am Ende der Lebenszeit zu verkaufen oder zu entsorgen. Also uns ist das oft nicht so bewusst, aber wenn Jesus sagt, häuf nicht an, dann will er dir was Gutes tun. Er will dir nicht was rauben, sondern er will in Frage stellen, unsere Tendenz, Sachen anzuhäufen. Und Jesus schließt dann ziemlich radikal, wir haben Teil 3 dann geschlossen mit folgenden Worten von Jesus. Er stellt uns eine Frage eigentlich, er sagt, wer hat das Sagen bei uns, wer bestimmt letztendlich bei uns? Mammon, das ist einfach ein anderes Wort für Besitz, oder Gott? Und dieser Vers, den wir dann am Schluss gelesen haben, war Matthäus 6, Vers 24 und das möchte ich euch nochmal vorlesen. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Und dann diese sehr prägnante Aussage, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Also da haut uns Jesus richtig was hin. Ja? Aber er haut uns hin zum Guten. Er möchte, dass wir ihm Vertrauen schenken, dass wir sagen, ja, du hast recht, Jesus. Ich möchte das beherzigen. Ich möchte das in mein Leben aufnehmen. Und genau da wollen wir anknüpfen und auch heute wird es herausfordern. Und ich bin der Überzeugung, Jesus ist nicht nur gekommen, um uns irgendwie zu bespaßen, nicht nur gekommen, um uns zu erlösen, sondern er ist auch gekommen, um uns herauszufordern in dem, wo wir sind, in unserem Weg, den wir so auf unsere Art und Weise gehen und sagen, geht meinen Weg mit mir. Das heißt es ja letztendlich, Jesus nachzufolgen. Ich folge dir, Jesus. Ich gehe den Weg, wie du ihn gegangen bist. Und das ist aber auch der Schlüssel zu einem Leben, wo wir die Freiheit, die wir uns alle wünschen, finden können in Jesus, in der Nachfolge vor ihm. Heißt nicht, dass immer alles einfach ist, aber er möchte, dass wir diese Ruhe, diese Frieden, der in ihm zu finden ist, dass wir das ergreifen und entdecken. Und so lesen wir weiter in diesem Bibeltext. Ich habe nur den ersten Vers dieses Textes als Folie mit. Den Rest müsst ihr einfach zuhören. Aber es ist sehr bildlich von Jesus, was er da sagt. Das heißt, ihr könnt euch das sicher gut vorstellen. Also, wir lesen weiter Matthäus Kapitel 6, Vers 25. Ich lese mal den allerletzten Teil, den wir letztes Mal gehabt haben. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Und dann sagt er Folgendes. Es ist angeknüpft, weil es beginnt mit deshalb. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Und da kommt auch sehr viel Wertschätzung von Jesus vor. Du bist wichtig, du bist Gott wichtig. Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie einer von ihnen. Also Salomo war ganz ein großer, bekannter König. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird es sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Also Liebe und auch ein bisschen so ein ermahnender Klaps. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Und jetzt kommt dieser sehr prägnante, bekannte Vers 33. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Okay, also wieder mal Riesenherausforderung. Also letztes Mal war ja so dieses Nicht-Anhäufen und heute kommt ein zweites Kennzeichen, das unser Leben bestimmt, wenn wir nicht Jesus im Fokus haben, wenn wir nicht Gott im Fokus haben, sondern die Besitztümer oder irdische Dinge. Und das ist Sorge. Jesus sagt, sorgt euch nicht um so Dinge wie Kleidung und Essen. Und ich finde, das ist ein schwieriger Text, was übrigens Jesus nicht erwähnt, ist Wohnen. Aber ich habe gelesen in einem Kommentar, vermutlich auch deshalb, weil wo Jesus unterwegs war, war sehr warm. Wohnung war nicht ganz so mega wichtig wie bei uns. Natürlich in der Nacht wird es auch kalt und so weiter, aber es ist nochmal eine andere Stufe wie bei uns. Ich finde es ein schwieriger Text. Sollen wir wirklich jede Form von Sorge aufgeben? Auch Vorsorge, ist das alles verkehrt und falsch? Ich möchte mit euch ein bisschen genauer hinschauen, um hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. Was möchte Jesus eigentlich von uns? Und wie können wir das aufnehmen in unser Leben und umsetzen? Okay, also seid ihr bereit. Ich finde ganz besonders der Vers 25, gleich dieser Anfangsvers von unserem Abschnitt, darum habe ich ihn auch als Folie mitgebracht, der ist ja sehr wichtig. Genau, vor allem der zweite Teil, schauen wir das nochmal an. Da steht, deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Und ich habe es unterstrichen, das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Was Jesus hier macht, ist, er bricht unsere Existenz auf das absolute Essentielle herunter. Er redet gar nicht mehr über Kleidung und über Nahrung, sondern er sagt, es geht letztendlich um das Leben und den Leib. Und das ist auch interessant, weil es gibt ja bei uns diese Redewendung Leib und Leben, oder? Also so quasi, rette irgendwie Leib und Leben. Das ist so das allerletzte, so, was wir haben. Das ist so quasi das nackte Überleben. Und damit stellt Jesus auch indirekt eine Frage. Er sagt, es geht so quasi um das absolute, das Höchste, was wir haben. Leib und Leben. Woher kommt Leib und Leben? Woher kommt das eigentlich? Und wenn du jetzt hier bist und es hörst vielleicht oder und du glaubst nicht an Gott, dann gehst du davon aus, okay, Leib und Leben ist mir gegeben, zufällig eigentlich. Ja? Also es ist irgendwie mir zugefallen, ich habe das jetzt, ich versuche das Beste daraus machen und wenn ich tot bin, bin ich tot und das war's. Und du versuchst einfach das Beste. Wenn du an den Gott der Bibel glaubst, und viele von euch tun das, dann hast du ein anderes Bild oder hoffe ich, dass du ein anderes Bild hast. Und zwar, du weißt, mein Leben ist mir geschenkt von Gott. Mein Körper ist mir geschenkt von Gott. Also Leib und Leben kommt beides von ihm. Er ist so mächtig, dass er Leben schaffen kann, Leben schenken kann, und das tut er auch und das hat er getan bei uns. Und wenn er auch so mächtig ist, uns das schenken zu können, als der Lebensgeber, als die Quelle allen Lebens und auch das Ziel allen Lebens, dann muss er doch eigentlich auch die Macht haben, dass er unser Leben erhalten kann. Also Jesus bricht es runter und sagt, Leute, ihr macht euch da Sorgen um diese äußeren Dinge, aber eigentlich kommt alles von dem Vater im Himmel. Und er hat alle Macht, es zu erhalten. Und ihr versucht es auf eure Art und Weise irgendwie euch durchzuschlagen und häuft es an oder macht euch einen Haufen Sorgen. Aber eigentlich kommt alles von ihm. Genial. Also Jesus bricht es wieder mal runter auf das, was wirklich das Wesentliche ist. Und darum sagt er auch das, was in Vers 27 steht. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wörtlich steht da um eine Elle, um eine Armeslänge. Ich meine, wir haben moderne Medizin und sie ist großartig und sie hilft uns tatsächlich, dass wir, aber es ist eigentlich schon wieder bei anderen, der Arzt hilft mir. Ich selbst, ich bin sehr beschränkt und auch die Ärzte selber, wenn sie das falsche Problem haben und es ein anderes Fachbereich, dann brauchen sie vielleicht wieder die Hilfe von einem anderen. Also wir sind sehr eingeschränkt darin, dass wir unser Leben retten und erhalten können. Es geht eigentlich nicht. Also wir haben es nicht in der Hand. Gott hat es in der Hand. Das heißt, wenn wir uns in Sorgen hineinstürzen, dann ist es in gewisser Weise ein Bekenntnis. Und ich sage, der mir das Leben gegeben hat, er hat auch nicht die Macht, es mir zu erhalten. Und so bleibe ich in meiner Sorge drinnen. Und ich frage mich natürlich, wir müssen schon ehrlich bleiben, wenn man, jeder von uns macht sich doch auch Sorgen, oder? Gibt es jemand von euch, der sich noch nie Sorgen gemacht hat? Freiwillige? Boah. Das wäre echt mutig, wenn du jetzt aufzeigst. Ja, also dann würde ich dich extrem feiern und bewundern. Aber ich glaube, wir alle machen uns Sorgen. Und die Frage ist, ist es eine unausweichliche Sorge? Wissenschaftler würden vielleicht sagen, es ist ja Überlebenstrieb, Erhaltungs, ja, also irgendwie, wir sind so programmiert. Aber Jesus ist da sehr kühn und sagt eigentlich, es geht. Es geht tatsächlich, diese Sorge abzugeben. Und wir wollen noch ein bisschen weitergraben und rausfinden, wie. Lasst uns erinnern, dass dieser Text, den wir heute eben angesehen haben, den wir gerade gehört haben, dass es ein Teil von einem größeren Abschnitt ist. Und der erste Teil war ja vor zwei Wochen, oder der erste Teil dieses Abschnitts war vor zwei Wochen, und da ging es um dieses häuft nicht an. Ja, Jesus sagt, häuft euch nicht Sachen auf der Erde an, sondern sammelt Schätze im Himmel. Und jetzt geht es um dieses nackte Überleben, ja, Leib und Leben. Sorge um Leib und Leben. Und es wirkt so ein bisschen, wie wenn das zwei total verschiedene Sachen wären, aber sie gehören eigentlich zusammen. Und dass sie zusammengehören, sieht man auch sehr gut in einer Geschichte, die Jesus erzählt, die ziemlich traurig eigentlich ist. Die finden wir im Lukas Kapitel 12. Ich habe es nicht als Folien, ihr müsst einfach zuhören, aber Geschichten kann man sich einfach super vorstellen. Hört sich diese Geschichte mal an. Da ist beides drin, dieses Anhäufen und Leib und Leben. Passt auf, nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, das ist wichtig, kann er sich Leben nicht kaufen. Dann erzählt er ihnen ein Gleichnis. Ein reicher Mensch hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich all das unterbringen soll. Dann entschloss er sich, ich werde meine Scheune niederreißen und größere bauen. Ist schon ein bisschen dekadent. Also er sagt nicht, ich baue was dazu, sondern ich reiße alles weg, was ich habe und baue was richtig Gescheites Großes. Dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine anderen Vorräte unterbringen können. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieß das Leben. Habe ich nicht als Text dabei, glaube ich. Gell? Und dann, bis hierher klingt es ja voll vernünftig. Eigentlich so, er hat das selbst erarbeitet und super und hat guter Plan und so. Und dann kommt aber Vers 20 und Jesus sagt, da sagte Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir angehäuft hast? So geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist, und jetzt kommt's, und nicht reich ist in Gott. Wow. Also wenn Jesus uns warnt, dass wir nicht anhäufen sollen, und wenn Jesus uns warnt, uns nicht zu sorgen, dann spricht er eigentlich von einer Sache, die, vor der wir uns hüten sollen. Und zwar der Ablenkung vom Wesentlichen. Die Frage ist, was ist das Wesentliche? Warum geht's? Worum geht's? Und das ist das, warum der Vers 33 so bekannt ist. Matthäus 6, Vers 33, kann man sich gut merken. Matthäus 6 und 3 und 3 zusammen macht wieder 6, so merkt man immer mal dann die Bibelstellen. Matthäus 6, Vers 33, das ist das Wesentliche. Und ich habe es auch extra so mit einem Pfeil, das ist das Wichtigste. Das will Jesus uns einfach lehren. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazugeben. Gottes Reich klingt immer so ein bisschen abstrakt. Was ist Gottes Reich? Ist das irgendwo so ein Staat, von dem ich noch nichts gefunden habe auf Google Maps? Ja? Ist da Reich Gottes? Reich Gottes kann man auch übersetzen mit die Herrschaft Gottes oder die Königsherrschaft Gottes. Also das ist quasi, wo Gott regiert. Und das ist nicht ein eingegrenztes Reich, sondern es ist da, das Reich Gottes, wo Menschen sind, die Gesinnung Gottes haben. Die sagen, Gott, es geht um deine Gerechtigkeit, steht auch hier drin, Gottes Gerechtigkeit. Ich möchte, dass du regierst in meinem Leben und durch mich hineinwirkst in diese Welt. Also das ist es, was Gott sich wünscht, dass das unsere erste Priorität ist. Und es geht hier nicht darum, dass du nichts haben darfst. Falsch verstanden. Also es gab ja auch diese Bewegung in der Christenheit, wo es diese Askese gegeben hat, man musste quasi alles aufgeben und nur dann warst du quasi, wenn du dich von jedem irdischen und materiellen Ding getrennt hast, dann war es richtig. Das ist so quasi von der einen Seite vom Pferd runterfallen. Von der anderen Seite vom Pferd runterfallen ist dieses Anhäufen, dass ich will und immer mehr und so wie dieser Reiche, der dann denkt, dann habe ich ausgesorgt, dann ist alles in Ordnung. Das ist es auch nicht. Übrigens, falls du dich noch weiter mit der Thematik beschäftigen willst, es gibt ein sehr gutes Buch von Richard Foster, das ist ein Klassiker, Nachfolge feiern. Und er hat zum Beispiel auch ein Kapitel über einfaches Leben. Das ist ja das, worüber wir letztendlich auch hier sprechen in den letzten Wochen. Und er sagt zum Beispiel, um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich hier einfügen, dass Gott will, dass wir angemessen leben können. Es gibt großes Elend heutzutage, weil Menschen nicht das Nötigste zum Leben besitzen. Also Armut ist nicht schön, ist nicht gut. Es gibt aber auch viel Elend, weil Menschen den Sinn ihres Lebens im Anhäufen von Vorräten sehen. Das ist auch ein Problem. Erzwungene Armut ist sehr schlimm und sollte nicht vorkommen. Aber die Bibel redet auch einem Asketismus, einer gesetzlichen Enthaltsamkeit, nicht das Wort. Also dagegen entspricht sie sich auch aus. Weil das Dinge und Besitz und was genießen auch, wird auch gut geheißen im Wort Gottes. Also weil Gott, das haben wir letzte Woche auch gehört, Gott ist ein Gott, der uns einen Leib gegeben hat. Er gibt Materie. Wir sind nicht nur irgendwelche Geister, die herumgeistern, sondern wir haben Leib. Es gibt gute Geschmäcker. Esst mal Erdbeeren, wenn ihr nicht allergisch seid. Oder irgendetwas anderes. Wow. Kleiner Gottesbeweis für mich. Erdbeer, Ananas, da wird immer wieder klar, es gibt einen Schöpfer. Also es ist auch gegen Asketismus. Sie erklärt immer wieder mit Nachdruck das Wort Gottes, dass die Schöpfung gut ist und den Menschen zur Freude dienen soll. Also es ist ein ausgezeichnetes Buch, wer da noch weiter sich mit dieser Thematik auseinandersetzen will. Aber es geht um das Wichtigste. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Weitere dazugeben. Und jetzt möchte ich einfach ein bisschen in die Praxis hineingehen, ein paar Beispiele. Bitte verzeiht mir, dass ich ein bisschen was von mir erzählen werde, aber in dem Bereich ist mein Glaube relativ hoch. Ja, nicht in anderen Bereichen, vielleicht nicht immer so hoch, aber hier habe ich echt viel erlebt. Und das liegt auch daran, dass meine Eltern bereits, als ich geboren wurde, haben sie bereits versucht, das umzusetzen. Das macht einen riesen Unterschied, wenn du das siehst, so live vor deinen Augen, dass die Eltern versuchen, das umzusetzen, sagen, Gott, wenn was du von uns willst, das soll uns einfach das Wichtigste sein und bitte versorg uns. Weil wir haben das dann oft erlebt, auch als Familie, und Gott hat immer versorgt. Er war immer treu und darum ist es mir sehr am Herzen. Und natürlich, es gab Freunde von mir, die haben in einem Haus gelebt, das war super cool und super toll, und ein Freund von mir, der hat immer viel bessere Spielsachen gehabt. Aber im Leben wird Freude, Frieden, wird nicht gemessen an den Spielsachen, die du hast. Auch nicht an dem Auto, das du fährst und so weiter. Diese Freude, die ist sehr vergänglich. Und ich habe coole Spielsachen auch teilweise gehabt durch diesen Freund, weil wir haben immer wieder getauscht Spielsachen, weil er fand meine Sachen so super cool. Und so haben wir getauscht und Gott hat mich auch durch ihn beschenkt. Ich finde es auch schön, dass eben vor diesem Vers 33 ja auch noch was steht, und zwar, euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Also wieder dieser Aspekt, das ist ja dreimal in dem Text drin. Ich weiß um eure Bedürfnisse, ich weiß um eure Bedürfnisse. Sorgt euch nicht so viel. Aber das Wichtigste ist eben, euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Kleines Beispiel aus der jüngsten Zeit von mir. Ich habe vor circa einem Jahr gemerkt, mein Laptop hat so gewackelt, wenn ich ihn auf den Tisch gestellt habe. Das ist daran gelegen, dass der Akku schon dick geworden ist und dann hat sich das Gerät quasi so vergrößert in der Mitte. Und habe gemerkt, oh, das ist keine gute Sache. Ich hatte eigentlich keine Angst, dass der Akku explodiert. Aber es war ein Zeichen, irgendwie das Gerät, da passt was nicht mehr. Und habe gemerkt, okay, da müssen wir reparieren oder ersetzen oder wie auch immer in der nächsten Zeit. Gleichzeitig habe ich gedacht, habe mir geschaut, was kosten so Geräte. Ich habe meistens einen ziemlich soliden, guten Computer, weil ich viel einfach damit arbeite auch. Und habe gesehen, oh, das ist ziemlich teuer. Und auch der Computer war ja auch ziemlich teuer. Und das Schöne war, den hat mir jemand geschenkt. Ja? Ein Freund, der hat über 2000 Euro gekostet. Solche Freunde muss man haben. Ich habe überlegt, ja, aber wie geht sich das aus? Nicht nur der Laptop ist wackelig, sondern ich möchte nicht von dem Geld nehmen, das wir fürs Haus gespart haben, weil wir haben ein bisschen was auf die Seite und wir sparen da an, weil wir müssen in circa 10 Jahren unser Dach erneuern. Und wer ein Dach erneuert hat schon mal beim Haus, das kostet. Ja. Wollte es nicht von dem nehmen. Aber habe einfach dann zu Gott gesagt, ja Gott, du weißt, wackel, wackel, und gibt ein paar Gründe da vielleicht zu wechseln, du sorgst. Und inzwischen habe ich seit circa 2 Monaten schon ein neues Gerät. Es gibt gutes, gebrauchtes und bin sehr zufrieden damit. Das ist echt toll. Es ist auch ein bisschen kleiner geworden. Das ist auch so, weniger ist oft mehr. Ja, und das ist auch gut manchmal zu sagen, okay, es muss nicht immer größer werden, sondern kann auch kleiner werden. Dadurch war es auch günstiger und es war überhaupt kein Problem, es zu finanzieren. Wisst ihr wie? Gott hat versorgt wieder mal. Zur rechten Zeit im Frühjahr kam eine Steuerrückzahlung, die war übergroß. So groß, dass ohne größere Probleme möglich war, das Gerät wieder anzuschaffen. Und ich habe sogar was für das alte Gerät auch noch bekommen. Also wirklich schön, wie die Dinge sich zusammengefügt haben. Und ein Jahr vorher habe ich mir nur gedacht, das geht sich nicht aus. Wie soll sich das ausgehen? Und das passiert einfach sehr, sehr oft. Und ich möchte dich ermutigen, es ist ein Glaubensschritt, zu sagen, Gott, du kümmerst dich. Ich möchte nicht anhäufen, um mich selbst zu versorgen. Ich möchte mir nicht Sorgen machen, weil viele von euch oder einige von euch vielleicht, die leben von nicht so viel. Und es ist gar nicht das Potenzial, oder du hast nicht das Gefühl, das Potenzial ist da, um etwas anzuhäufen. Das heißt, du bist eher so auf dieser Sorgenschiene. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, da loszulassen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Du hast mir das Leben, du hast mir Leib und Leben geschenkt. Du hast auch alle Macht, das zu erhalten. Und ich möchte meine Sorgen bei dir abgeben. Das ist ein Glaubensschritt, ein wirklich großer Glaubensschritt. Und Petrus drückt es folgendermaßen aus. Das kannst du nachlesen im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 6. Da steht, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Und dann Vers 7, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Und es ist sehr schön, in dieser Übersetzung steht, denn er ist besorgt für euch. Das ist stark, oder? Also quasi Gott sorgt sich eh. Also er hat die Kapazität dafür. Und wir wollen uns gar nicht zu sehr damit aufhalten. Entschuldigt, dass ich nochmal ein kleines Beispiel dazu gebe. Wir haben ja festgestellt, das Wichtigste ist, vielleicht nochmal diesen Vers, euch soll es um das Reich Gottes gehen. Und das ist auch die Hilfe für uns, dass wir entscheiden können, wo ist es gut zu investieren, wo setze ich vielleicht auf Qualität auch und wo möchte ich einfach Ressourcen sparen, wo möchte ich einfach was freisetzen, damit ich in Reich Gottes hinein investieren kann. Also zum Beispiel bei mir eben, um zu bleiben, also bei Computer zum Beispiel schaue ich, das soll solide sein, weil es ist ein tägliches Arbeitsgerät auch. Aber zum Beispiel bei Auto, wer unser Auto kennt, weiß, es ist eher einfach gehalten. Aber passt für uns, aber wir wollen ganz bewusst das so machen, auch wenn manchmal Beschwerden kommen von meinen männlichen Nachkommen, dass das ein bisschen peinlich ist, ja. Also der Papa sollte schon ein gescheites Auto haben. Ja? Aber das ist eine bewusste Entscheidung und da müssen Sie durch, da müssen Sie dann auch selbst mal überlegen, wie wollen Sie Ihre Geldmittel einsetzen. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, damit dieses Prinzip auch umgesetzt wird. Martin Luther hat gesagt, alles was wir haben, muss stehen im Dienst. Wo es nicht stehet im Dienst, stehet es im Raub. Also er bringt das so auf den Punkt, das ist ganz interessant, dieses Zitat. Und darum ist Matthäus 6, Vers 33 so wichtig, dass wir unser Leben daran messen können. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, da wird euch alles Übrige dazugeben. Und da hilft uns Gott dann auch abzuwägen, wohin, wie viel. Es geht ja auch nicht nur um materielle Dinge, sondern auch Zeit. Wohin investiere ich meine Zeit, meine Kraft? Was dient dem Reich Gottes? Was dient seiner Königsherrschaft auf dieser Welt? Ich habe noch ein sehr interessantes historisches Beispiel gefunden. Das ist jetzt, diese Person hat die Zeit Gott gewidmet, aber auch ganz praktisch angewandt, das mit dem Nicht-Anhäufen. Und zwar geht es um John Wesley, der Begründer der Methodistenkirche. Der hat von 1703 bis 1791 gelebt. Er diente in England und in den USA als Theologe, als Evangelist und auch als Sozialreformer. Und er hat Folgendes gesagt und gelebt. Geld bleibt nie lange bei mir. Es würde verbrennen, falls es bei mir bliebe. Ich gebe es so schnell wie möglich weiter, damit es keinen Weg in mein Herz findet. Also er hat das, was Jesus gesagt hat, wirklich sehr ernst genommen. Und praktisch hat es dann bei ihm so ausgesehen. Er hat als Student 28 Pfund pro Jahr gebraucht. Das klingt jetzt für uns jetzt total unglaublich. Wie soll man von 28 Pfund leben? Das ging damals, wenn man das umrechnet auf die Kaufkraft von heute, waren das ungefähr 7.000 Euro im Jahr. Also das ist recht sparsam. Ja. Also von diesen 7.000 Euro, die er als Student gebraucht hat, hat er gesagt, diese 28 Pfund, das lasse ich so und so möchte ich durch mein Leben gehen. Also er hat quasi geschaut, dass er jedes Jahr nur 28 Pfund für sich selbst braucht und den Rest, wenn er mehr verdient oder mehr bekommen hat, hat er weitergegeben. Und das Interessante ist in seinem Leben, John Wesley wurde ja ziemlich bekannt dann auch und hat viele Bücher auch geschrieben und die Leute haben das in großen Mengen gekauft. Das heißt, er hat dann zu Spitzenzeiten bis zu 1400 Pfund pro Jahr verdient. Das ist umgerechnet 350.000 Euro. Das ist einiges, ja. Aber er hat gesagt, 28 Pfund ist genug und den Rest, 1300 irgendwas, den gebe ich gern weiter, weil ich möchte einfach investieren in das Reich Gottes und hat einfach auch gerade im Sozialbereich ganz viel gegeben. Und dann hat er mal gesagt, zum Beispiel, wenn ich am Ende meines Lebens mehr als 10 Pfund, das sind ca. 2.500 Euro, besitze, dann darf man mich einen Räuber nennen. Also wichtig ist hier, dass man nicht in der Gesetzlichkeit abrutscht, dass man sagt, okay, das darf man nicht und dies und jenes und Tobi hat das gesagt, alle müssen Dacia fahren. Also da muss man aufpassen, dass man nicht in das hineinrutschen. Aber das Prinzip, das müssen wir verstehen. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Und dann wird das weitere folgen. Dann wird uns Gott einfach auch das geben, was wir brauchen. Und bei Wesley, man muss ja immer genau hinschauen auch dann. Wesley hatte zum Beispiel, er war nicht verheiratet, er hat keine Kinder. Das heißt, er konnte sich sehr einfach so einen Deckel draufsetzen und sagen, das ist, wie ich leben möchte. Das ist meine Entscheidung. So mache ich das. Das macht es natürlich auch etwas leichter. Aber ich denke, es ist ein schönes Beispiel, weil es trotzdem zeigt, ich möchte ins Reich Gottes investieren können. Wie kann ich das in meinem Leben bewerkstelligen? Und so hat er das umgesetzt. Praxis. Zwei Dinge habe ich für euch mitgebracht, die ich denke, die sehr wichtig sind. Das eine haben wir schon mal gehört, eben vor 2 Wochen, wo es darum ging, häuft nicht an. Unser Ziel sollte einfach sein, ich habe damals so eine Live-Umfrage gemacht, wer von euch hat vor 10 Jahren mehr gehabt als jetzt? Ja? Und die meisten von uns haben sagen müssen, ja, eigentlich habe ich jetzt mehr als vor 10 Jahren, es ist mehr geworden. Eine Person hat aufgezeigt, hat gesagt, ich habe weniger als vor 10 Jahren, und ich habe dann später die Person auch gefragt und die Person hat gesagt, ja, wir hatten Haus und Wohnung, jetzt habe ich nur noch Wohnung und das Haus ist weg, es ist verkauft. Und da kannst du dir vorstellen, durch einen Hausverkauf, puff, und die Person hat gesagt, es geht mir gut. Es geht mir gut. Ja, also es lebt sich auch teilweise dann viel leichter. Also ich denke eben beim Nicht-Anhäufen, unser Ziel soll sein, dass wir nicht immer nur in die Richtung gehen, wie die Welt denkt, immer alles größer, immer mehr und so weiter. Ja, darum sind die Parklücken auch teilweise schon so klein. Bei uns beim Sportplatz sind die Parklücken so klein. Also da musst du mit einem VW Käfer von 1970 kommen, dann passt es. Aber wenn du mit einem normalen, selbst mit unserem Auto. Das ist ein Zeichen unserer Zeit. Alles muss immer größer und da, da, da. Warum nicht auch mal downsizen? Runtergehen von der Größe. Warum nicht auch entrümpeln, entsorgen, verschenken, für einen guten Zweck verkaufen? Es führt uns zu mehr Ruhe. Ich bin überzeugt, es führt uns zu mehr Ruhe. Ich kenne jemanden, unseren Lobpreisleiter, der räumt Sachen in den Keller runter und wenn er es dann nicht angreift, ich glaube ein Jahr, oder? Stimmt das? Wenn er es nicht ein Jahr dann braucht, dann verschenkt er es oder verkauft oder entsorgt es. Respekt. Echt eine coole Strategie und Taktik. Weniger ist mehr. Und vor allem glaube ich auch, wenn wir das mehr und mehr beherzigen, dann haben wir so wie Wesley, vielleicht nicht ganz so viel wie er, aber dann haben wir so eine Art Investitionsbudget. Dann kann ich sagen, ich möchte mit Zeit oder mit Geld, da ist was übrig, ich habe was übrig. Wohin kann ich das investieren? Das ist so ein bisschen fast Millionärs-Feeling. Ja? Die haben ja auch ständig, muss investieren und so, aber für die eigene Ding. Aber du machst es nicht für die eigene, sondern du machst es für Gottes Reich und für seine Gerechtigkeit. Wohin kann ich das investieren? Was Gutes bewirken? Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir entdecken können, eine Freude dann auch am Geben, weil etwas da ist, weil da Luft ist zu geben. Und das Zweite, was ich euch noch für die Praxis mitgeben will, und Thomas, du kannst dich dann schon bereit machen. Das Zweite ist, widme dein ganzes Leben Gott, anstatt dich zu sorgen. Also das ist eben dieses Matthäus 6, 33 letztendlich. Und unser ganzes Leben, unsere Zeit, unser Besitz, unseren Körper, alles, was uns letztendlich von Gott geschenkt wird, dass wir das Gott widmen, aus dieser Haltung heraus, es kommt von dir, Gott. Es kommt ja von dir. Und darum möchte ich es dir einfach auch zur Verfügung stellen. Mach du etwas Gutes daraus. Lass mich ein Segen sein. Und dann können wir uns fragen, ja, wie möchte ich eben meine Finanzen einsetzen? Wie möchte ich meine Zeit einsetzen? Wohin möchte ich investieren? Und ich habe noch keinen Grabstein gesehen, wo drauf steht, der Verstorbene hat wirklich das Allerletzte aus seinem Netflix-Account und aus seiner GIS-Gebühr rausgeholt. Bis zum Letzten. Noch nie gesehen auf einem Grabstein. Oder dass jemand schreibt, der oder die Verstorbene hat es dann endlich geschafft, kurz vor Ende des Lebens die 100 Milliarden Marke zu knacken an Vermögen und konnte unter die Top 10 rücken. Hurra! Noch nie gelesen. Es bleibt einfach nichts über. Leute, lassen wir unsere Leben, verschwenden wir nicht unsere Leben, sondern versuchen wir dieses wichtige Prinzip, trachte zuerst nach Gottes Reich, nach dem, was Gott am Herzen hat. Und das ist Gutes für diese Welt, Gutes für diese Stadt. Lass uns das im Fokus haben und das andere, das wird dazugegeben. Und ich bin überzeugt, dass das auch ein Weg ist, um rauszukommen aus einem Leben, wo man sich vorkommt wie auf einer Autobahn mit 250. Und auch wieder diese Luft irgendwo auch zu haben und zu merken, okay, diese Rastlosigkeit, es wird weniger. Ich komme mehr zur Ruhe. Und nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil Jesus so schlau ist und weil er so gut ist. Und weil er der ist, der uns den Weg zum Leben zeigt. Amen. Amen. Ich schließe mit Gebet. Jesus, ich preise dich, dass du so voller Weisheit bist. Du bist einfach der Beste. Und wir wollen dich einladen, in unserem Leben zu wirken, zu uns zu sprechen. Und hilf uns, dass wir das, was wir hören, dass wir daran glauben, dass wir dir Vertrauen schenken und Vertrauensschritte gehen. Dass wir wachsen darin, nicht anzuhäufen hier auf Erden, sondern zu investieren in dein Reich, im Himmel zu deponieren. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, Sorgen abzugeben bei dir. Dass wir uns demütigen können vor dir und sagen können, Gott, du bist größer. Du bist letztendlich der, der uns alles gegeben hat. Und du bist auch der, der alles erhält. Und darum wollen wir dich jetzt einfach loben und preisen und dir die Ehre geben, weil wir erkannt haben, du bist unser Gott. Du bist höher als alles. Du bist würdig, dass wir dich anbeten. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.